Als nächstes möchte ich ganz herzlich Ulrich Schöttker und Lila Insua begrüßen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Von der Liquidación Total Madrid. Ich finde das wunderbar, dass beide gekommen sind, wobei Lila gesagt hat, dass sie nicht sprechen wird. Und Ulrich Schöttker, glaube ich, das gleich auch noch ganz kurz erklärt. Das hat einfach sprachliche Gründe, denke ich mal. Ja. Beide sind Gründungsmitglieder und Aktive aus einem, glaube ich, im Moment 7-köpfigen Team der Akteure, die versuchen, eine Einrichtung in Madrid zu etablieren. 2002 ist die Liquidación Total gegründet worden und hat schon schwierige Jahre hinter sich, so jung sie noch ist, scheint aber im Moment sich so ein bisschen an eine finanzielle Grundsicherung anzunähern, die auch die Weiterführung der Arbeit eher konsolidieren wird, so hoffen wir alle. Und die Besonderheit, und das ist auch das Thema der Vorstellung, das ist ein Kunstraum, der von Anfang an die aktive Beteiligung oder Teilnahme aller zum Ziel hatte und auch gleichzeitig immer als Störelement arbeiten wollte. Ich hoffe, ich habe das so richtig auf den Punkt gebracht.
Ja, ich darf mich hier kurz vorstellen als einer der zwei Gründungsmitglieder von Liquidación Total, einem Kunst- und Ausstellungsraum in Madrid. Die zweite Person ist allerdings nicht Lila, sondern Antonio Ballester Moreno, ein Künstler, der zwar derzeit in der Stadt vertreten ist, allerdings in der Galerie von Javier Pérez. Zudem ist, wie gesagt, Lila dort und Mariano Sanz Nogueira sitzt auch im Publikum. Also wir sind zu dritt anwesend und zeigen uns dann nachher auch im Open Space. Die beiden, Lila und Mariano, mit den anderen Teilnehmern halten den Laden praktisch vor Ort am Laufen. Ich lebe eigentlich die meiste Zeit in Hamburg, habe aber ungefähr 3 Jahre lang, von 2002 bis 2004, 2005, mit hauptamtlich den Raum begleitet. Es ist mir, das möchte ich an dieser Stelle kurz noch sagen, eine besondere Freude, die Arbeit von Liquidación Total auf dieser Veranstaltung präsentieren zu dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Akademie der Künste, bei dem ADKV und bei der Kulturstiftung des Bundes bedanken, denn ich weiß, dass diese Veranstaltung keine Selbstverständlichkeit ist. Dafür muss man sich entscheiden und dass die Gründung des Raumes Liquidación Total ebenso keine Selbstverständlichkeit war, sondern aus einer Entscheidung entstanden ist, möchte ich hieran anknüpfen. Die Gründung des Raumes war zu einem nicht geringen Maße aus einem Fehlen provoziert worden, einem Fehlen diskursiver Auseinandersetzung über die soziale und politische Praxis von Kunst, einem Fehlen von selbstorganisierten Kunstorten und dem Fehlen einer Tradition dieser, einem Fehlen von Treffpunkten für nicht institutionalisierte Kulturproduzenten, die es leid waren, lediglich als passives Publikum angesprochen zu werden, einem Fehlen von schlussendlich kulturpolitischen Ausrichtungen, die in unseren Augen stadtteilbezogene, wenngleich national und international bedeutungsvolle, selbstorganisierte Arbeit ermöglichen. Es gab schlicht keinen Raum für diesen Raum in dieser Stadt. Spanien ist ein beliebtes europäisches Urlaubsland, das muss ich hier in Deutschland nicht betonen. Madrid ist für Europäer einer der beliebtesten Ziele für Berufs-, Kongress- und Kulturtourismus. Der Stadttourismus boomt gewaltig und er interessiert sich vornehmlich für, Sie können sich das denken, Prado, Tapas, Wein und Abendsonne. Aber sie boomt in den Augen der Stadt nicht genug. Die Stadtpolitik hegt daher ein starkes Interesse am City-Marketing, im Sinne Richard Floridas. Ich nehme an, der Name ist Ihnen einigermaßen ein Begriff, ein nordamerikanischer Urbanist, der eben sehr stark von Personen, die mit City-Marketing beschäftigt sind, gelesen wird. Das führt auch in Madrid zu ganz paradoxen Situationen. Trotz postfaschistischer, rechtskonservativer Stadtregierung mit erzkatholischer Mentalität zeigt sich Stadtpolitik in einiger Hinsicht modern und fördert eines der größten pulsierenden Schwulenzentren Europas im innerstädtischen Viertel Tracker. Dieser Tatbestand hat wenig mit aufgeklärten, emanzipierten Queer- und Genderbewusstsein zu tun und auch nicht mit der international bekannten heroinverrauchten Movida der 80er Jahre, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, sondern mit einem massiven ökonomischen Interesse an der Veräußerung der Stadt. Ich möchte Ihnen das ganz gerne an einem Beispiel festmachen. Diese Seite habe ich gestern noch mal aufgesucht. Das ist www.tracker.com. Das ist also eine Internetseite dieses Stadtteils, der in unmittelbarer Nähe von unserem Lokal liegt. Und dieses ganze Viertel wird eben als ein Homo-Viertel, veräußert. Und ich fand, als ich diese Seite gestern aufrief, also ich lese sie eigentlich nicht, es war das erste Mal, dass ich mir die angeschaut habe, ich war total, war ganz angetan von dieser Seite, weil sie meine Auffassung, wie dieses Stadtviertel verkauft wird, gleich auf der Internetseite nochmal argumentativ unterstützt. Sie sehen oben eine Werbung, da steht "Para cambiar de casa, entra en Porte". Also wenn Sie gerne Ihre Wohnung wechseln möchten, dann kommen Sie doch hier zu diesem Dienstleister. Sie haben also da die Möglichkeit, gleich Häuser zu verkaufen bzw. zu kaufen und so weiter. Ein anderes Feindbild oder Feind-Internetseite ist die www.tribalmadrid.com. Das gibt es erst seit ganz kurzem und macht uns wirklich Sorge. Es gibt einen Zusammenschluss von, im Spanischen sagt man Comerciantes, also Unternehmern, dieses Viertels. Und man weiß nicht so genau, wer sich dahinter versteckt, aber es ist ein Unternehmen, was Ladenlokale aufkauft, um sie dann entsprechend für mehr Geld an Läden, vornehmlich Ladenketten, wieder zu verkaufen. Also damit wird ein ganzes Stadtviertel, was einen Baubestand aus dem frühen 19. Jahrhundert aufweist, komplett umfunktioniert. Man muss dazu sagen, wir sind selber in Malasaña, auch mitten im Stadtzentrum, was nach wie vor eine Wohnstruktur hat, die sehr, sehr gemischt ist. Also es wohnen dort viele Familien, viele ältere Menschen, hat also eine ganz, eine ganz traditionelle und gelebte Bevölkerung dort in den Vierteln. Und hier mit solchen Internetseiten, mit solchen Strukturierungen wird praktisch versucht, den Innenstadtbereich so zu organisieren, dass er im Grunde für Geschäfte, für ein besonderes Image, was diese Stadt nach außen zeigen soll, massiv auf Tourismus ausgerichtet sein soll, führt. Gut. ARCO wird Ihnen ein Begriff sein, weltbekannte Kunstmesse, verstehe ich als Teil dieser einseitigen Kulturpolitik, die in meinen Augen leider die andere Seite des Kunstsystems völlig vernachlässigt, die sozialen Netzwerke, die Engagements junger Kuratoren und Künstler und die stadtteilbezogene, selbstorganisierte Kulturproduktion. Es geht also dieser derzeitigen kulturpolitischen Ausrichtung um Außenwahrnehmung und Repräsentation, aber zugleich auch um Gleichschaltung und Kontrolle. Man will wissen, was dort passiert, wer was macht, man will steuern vor allem und man möchte damit auch ausgewählt fördern. Also wir haben vor kurzem erst erlebt, wie ein Projektraum zu Tode gefördert wurde, also indem man ihn einfach aushungern ließ. Und das war ganz bewusst gemacht. Und dieser Stadtpolitik geht es also weniger um evolutionäre Formen einer kulturbürgerlichen Praxis, auf die wir eben auch aus sind. Die kulturpolitischen Strategien waren also zu dem Zeitpunkt, als ich die Stadt 2001 betrat, niederschmetternd konservativ, anachronistisch und einem zeitgenössischen Arbeiten im Feld der Kunst als soziales Bildungsmedium, so verstehe ich es eben, nicht angemessen. Sie sind zentralistisch angelegt. Die politische Einmischung und Kontrolle zur Strukturierung des Feldes ist überaus stark und wird zudem durch politische Figuren ausgeübt, die in meinen Augen nur eine ungefähre Ahnung davon haben, was sie zu verantworten haben. Man könnte noch ein weiteres Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob Sie von der Neubenennung des künstlerischen Leiters des Reina Sofias, also des Museums für zeitgenössische Kunst in Madrid gehört haben. Das macht jetzt Manuel Borja, wie heißt er mit Nachnamen, Vial, der das allererste Mal als Künstler, also es war das allererste Mal, dass ein künstlerischer Leiter des großen Hauses offiziell über eine Ausschreibung, über eine Jury und so weiter benannt wurde. Bislang war es immer so, dass die Vertreter, also die Direktoren, die Leitungsstellen dieser großen Häuser direkt von der Politik besetzt wurden. Und das führte immer dazu, wenn es zu einem politischen Wandel kam, wurden auch die Direktoren der großen Ausstellungshäuser, Museen und so weiter ausgetauscht. Das ist uns hier in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Ich habe mich darüber auch sehr, sehr gewundert. Aber es gibt eben Länder, da geht es so. Das ist übrigens dann auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in den Medienbereichen, der Fall, also was Massenmedien anbelangt. Wir haben unseren Raum 2002 zur selben Zeit eröffnet, als die Madrider Sparkasse Caja Madrid das Kulturzentrum La Casa Encendida für junge Menschen eröffnete. Irgendwie zähle ich mich noch dazu, ich weiß, ich bin zu alt. Das Haus richtete sich eigentlich direkt an kulturinteressierte Menschen, bot allerdings Englischkurse an und Kurse zum Umweltschutz und verstand sich zudem als Ausstellungsraum junger Kunst. Die ersten 2 Jahre übergab man allerdings die Konzeption der Ausstellung dem Privatunternehmen La Fabrica, das in Madrid als Monopolist für Events der Hochkultur im Bereich der Kunst gelten dürfte. Unter anderem richtet diese La Fabrica auch die Foto España aus, eine jährliche Fotoausstellung, die auf Initiative von Galerien entstanden ist. Man prahlte in diesem Haus mit Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, aber hier unter La Casa Encendida steht Kultur, Solidarität, Umwelt, Erziehung. Man prahlte mit Nachhaltigkeit und erschien dabei in meinen Augen belehrend, verordnend und alles andere als offen für die Teilnahmebereitschaft junger Personen. Der Museumsshop mit Fairtrade-Artikeln wirkte sehr bemüht und machte das falsche Versprechen der Mainstream-Kultur noch deutlicher. Das war nun nicht allein meine Interpretation, sondern war bei den weiteren Teilnehmern von Liquidación Total Konsens. Die erste Ausstellung in unserem Lokal zeigte daher ausschließlich die Kopie der überdimensionierten Piktogrammgestaltung dieses Kulturzentrums, welches übrigens die gleiche Farbe grün verwendete wie die Corporate Identity der Caja Madrid, also der Sparkasse. Ich zeige Ihnen das. So sieht das Eingangsportal in La Casa Encendida aus. Und glauben Sie nicht, dass es da unten ausreicht. Man sieht einmal diese Piktogramme und das war's, sondern egal wo Kunst hängt, hängen auch diese riesengroßen Schilder. Und so sah die erste Ausstellung bei uns im Ausstellungsraum auf. Diese Ausstellung sorgte für Verwirrung, da sie mit den Worten La Casa Encendida in Liquidación Total das Publikum adressierte. Man war sich nicht ganz sicher, ob es ein ironischer Kommentar war. Liquidación Total steht immer dann in Geschäftsläden, wenn man es mit einem Räumungsverkauf zu tun hatte. Und wir erklärten damit dieser Institution schon ihren Bankrott. Oder ob es ärgerlicherweise nicht schon ein direkter Einfluss des Kulturzentrums vorlag, der uns den Titel diktierte. Es geht ja nicht nur um Autonomie, sondern immer um Souveränität. Die Arbeit in Liquidación Total war von Beginn an kulturpolitische Arbeit in mehrfacher Hinsicht. Wir mussten uns sehr schnell für eine Programmgestaltung entscheiden. Wir mussten Gelder akquirieren. Wir mussten Strukturen schaffen, die auf Öffentlichkeit, die wir definitiv nicht hatten, zielten und Teilnahme ermöglichten. Und wir mussten den Raum als Möglichkeitsraum begreifen lernen, denn ein White Cube war das nicht. So sieht das von außen aus. Wir sind in einer Straße, wie ich ja schon sagte, mitten im Zentrum in La Calle San Vicente Ferrer. Das ist eine Straße, wo es unglaublich viele Diskotheken und Bars gibt. Das hat gleich zu Anfang bei uns auch schon für eine ziemlich blöde Konfrontationen mit unseren Nachbarn von oben geführt, weil die zweite Performance, die wir eingeladen hatten, das waren Leute, die sich mit Noise-Musik beschäftigen und wir hatten dann eine Anzeige im El País, in der bekannten Zeitung und dort war dann der Titel zur Veranstaltung so gesetzt, dass es hieß, schließ deine Waschmaschine an. Das hatten nun unsere Nachbarn von oben gelesen und die dachten, wir würden jetzt mit dem Publikum hochrauschen und deren Waschmaschine irgendwie anschließen und mit denen Konzerte machen. Die haben also gleich eine Demonstration bei uns im Ausstellungsraum mit 6 Leuten hingelegt, die ich als, also so als bürgerliche, widerständige Arbeit ganz interessant fand. Aber wie Sie merken, wir mussten also gegen unglaublich viele Fronten zugleich arbeiten. Nochmal ein Bild, das ist aus einer Ausstellung von Jérôme Chazet. Ich werde jetzt nicht über die Arbeit sprechen, aber damit Sie einen Einblick von unseren Räumen bekommen. Das ist ein 40 Jahre lang hat es als eine Schneiderei funktioniert. Der Schneider ist übrigens auch unser Vermieter, der ganz glücklich ist, dass wir jetzt da drin sind. Ich glaube, weil da nichts weiter sonst passiert und er sich so an früher erinnern kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie Sie sehen, gibt es hier so ein Zwischengeschoss ganz oben. Das ist so leicht angedeutet. Hier unten ist die Säule. Es geht sehr, sehr hoch bis an die Decke. Dann haben wir hier einen hinteren Raum, der etwas kleiner ist. Und wir haben so ein Zwischengeschoss. Und wenn man von dort oben rausguckt, dann schaut man eben so unten in den Raum. Wir haben ein Schaufenster und eine Ladenlokaltür, durch die man eben auch reinschauen kann. Gut. Wir legten fest, Arbeitsprozesse von Künstlern und Kulturproduzenten zur Darstellung zu bringen, das entledigte uns nicht nur einer Werkbezogenheit, sondern auch eines Verständnisses der Ausstellung als bloßes Repräsentationsmedium. Die Festlegung öffnete die Programmgestaltung zudem einer künstlerischen Praxis, die aufgrund ihrer sozialen Relevanz sich von einem Werkbegriff kritisch absetzte. Als Beispiel ließe sich hier nennen Pulp Fiction, Oliver Ressler, Uschi Huber und Jörg Paul Janka mit Ohio, Tode Paula Praxis, Toxic Lesbians, das Kollektiv Cracks, Ludothek oder Kiosk von Christoph Keller. Wir trafen die Entscheidung, einen Kunstverein als strukturelle Organisationsform zu gründen. Ich darf sagen, dass es ein bisschen auf meinen Mist gewachsen ist. Es ist mir auch ein bisschen peinlich. Was macht ein Deutscher, der ins Ausland geht? Er macht einen Verein auf. Aber ein Verein, ich mag diesen deutschen Begriff eigentlich nicht so gerne, den spanischen finde ich schöner, Assoziation. Wie die Spanier eben sagen, bringt einen großen Vorteil mit sich. Es regelt die Unterscheidung zwischen Person und der persönlichen Neigung und dem Anliegen einer Institutionsvertretung. In meinen Augen ist es so, verschwindet eines dieser Merkmale, verschwindet zugleich auch der Anspruch an Öffentlichkeit. Durch diese Differenz zwischen Person und Institution werden vor allem Entscheidungen diskussionswürdig und durch sie ist in meinen Augen Teilnahme immer zugleich Einmischung und Gestaltung. Frau Baumann, Sie hatten ja vorhin gesagt, bei uns geht es sehr stark um Teilnahmeschaft, alle dürfen teilnehmen und so weiter. Das sind natürlich immer Prozesse, wo nicht immer alle teilnehmen. Teilnahme bedeutet bei uns unter Umständen, dass die Leute, die Mitglieder sind, mithelfen. Und das kann manchmal sein, dass die Birnen ausgewechselt werden müssen oder der Wein ausgeschenkt werden muss. Also die Teilnahme ist in vielfältiger Hinsicht. Wir haben sehr, sehr viele Mitglieder, die einfach interessiert sind an dem Programm, aber nicht unbedingt ein Interesse daran haben, jetzt mit Künstlern zu telefonieren und sich zu überlegen, wie man die Ausstellung aufbaut. Es gibt dafür eigentlich auch kein Regelwerk, sondern da kann man also zumindest in dem Laden, in dem wir arbeiten, darauf vertrauen, dass das sich sozial schon fügt. So ist das. Also diese Einmischung und Gestaltung passiert bei uns aber nicht nur intern, das lief sehr gut, sondern wir haben seit 2002 Gespräche mit der Stadt und mit der Kommune Madrids geführt, um auf die sehr ungünstige und vor allem einseitige Förderpolitik der Stadt aufmerksam zu machen. Es gab Kunstförderungen lediglich für Künstlerprojekte und unter Künstlerprojekte verstand man Werkschöpfung. Sie können sich vorstellen, dass unser Anliegen, sich für Vernetzung, eigenverantwortliche Kulturpraxis, Förderung eines kritischen Kunstdiskurs einzusetzen, nicht auf offene Ohren stieß. Im Gegenteil kam es zu unschönen Diskussionen in städtischen Büroräumen, zu Rechtweisungen, begleitet von Ignoranz und kulturbürokratischer Arroganz. Ich muss Ihnen wirklich sagen, was ich dort teilweise erlebt habe, war mir aus Deutschland nicht bekannt, Form der Gängelei oder sogar Situationen, dass man ihn irgendwie als Freak, als Punk oder wie auch immer eingeordnet wurde, mit dem Hinweis, das, was Sie da vorhaben, lässt sich nicht von dem anderen Kram, der hier auf meinem Schreibtisch liegt, unterscheiden. Und man wurde irgendwie in Töpfe geworfen, die man gar nicht kannte. Ist es schon soweit? Ich brauche noch 3 Minuten. Manchmal kam es auch zu entgegenkommenden Hinweisen, dass wenn nur 1 Kilometer Autobahn in Madrid weniger gebaut und das Geld in die Kulturkassen gespült würde, man uns auch finanzieren könne. Ich habe leider vernachlässigt, es mir schriftlich geben zu lassen. Wir haben darauf mit eigenständig erarbeiteten Städtevergleichen reagiert und verwiesen auf die förderungswürdige Arbeit von selbstorganisierten Ausstellungsräumen in den Niederlanden, in Deutschland und England und deren im Vergleich weitaus offeneren kulturpolitischen Arbeit. Und uns schien die Begründung sehr einleuchtend, dass man im Vergleich zum Etat der großen Häuser nur einen geringfügigen Beitrag für eine halbwegs funktionierende, junge, experimentierfreudige Kulturszene beanspruchte. Man bot uns im Jahr 2004, weil wir so viel genervt hatten, einen einmaligen Betrag von 15.000 Euro an. Irgendwie heimlich und irgendwie auch unheimlich. Wir haben das Geld genommen und 2005 einen Dachverband der verschiedenen unabhängigen Kulturorte und Gruppen ins Leben gerufen, die seit dieser Zeit ihr Anliegen gemeinsam vertreten. Wir haben ein Manifest mitgebracht, was im Mai 2007 entstanden ist. Das würden wir nachher im Open Space dann an die interessierte Leute verteilen. Das hat jetzt schon zu einer entscheidenden Verbesserung der Wahrnehmung und Finanzierung unserer Arbeit geführt, die aber immer noch nicht als ausreichend empfunden werden kann. Wie ich schon sagte, vor kurzem hat ein Projektraum wieder geschlossen und wir sind damit in Madrid, und ich hoffe, Sie staunen darüber, der einzige Projektraum mit Fokus auf Kunstproduktion. Der einzige. Und das in einer Stadt mit 6 Millionen Einwohnern. Gut, auf die Finanzierung gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich möchte Ihnen am Schluss nur, das werden Sie gleich im Manifest dann noch lesen können, ich werde Ihnen am Schluss noch vielleicht 2 Anekdoten erzählen mögen, die mit wichtigen Unterscheidungsformen zu tun haben. In einer Stadt, in der die Menschen auf der Straße davon reden, sie gehen jetzt zur Kunstausstellung und meinen die Messe Arco, sind eben, wie ich finde, wichtige Unterscheidungsformen nicht präsent. Sehr zum Nachteil übrigens der Messe, die mit dem Andrang dieses Laienpublikums nicht umzugehen wusste und auch nicht erfreut war und im darauffolgenden Jahr darauf markttechnisch reagierte, indem sie die Eintrittspreise exorbitant erhöhten. Also ein Eintrittspreis bei der Arco liegt jetzt, glaube ich, bei 36 Euro. Das Jahr zuvor lag er, glaube ich, bei 17 Euro. Also das ist, die Legitimation unserer Arbeit wird aber geradezu unmöglich, wenn von dieser gut finanzierten und in meinen Augen auch hegemonialen Eventkultur ebenso wenig Unterscheidungsmerkmale gepflegt oder berücksichtigt werden. In der offiziellen Programmankündigung der Foto España 2004 wurden all jene Ausstellungsräume als Offspace, zu dem ich mich sofort zählen würde, als Offspace bezeichnet, die sich nicht auf der Prachtstraße Castellana befanden. Dort liegen nämlich die Galerien, die die Foto España initiierten. Die anderen Orte, und darunter befand sich zum Beispiel auch die Galerie Heinrich Erhardt, wurden dann eben einfach als Offspace bezeichnet. So einfach kann das sein, so amüsant erscheint es auch zunächst, aber es ist alles andere als das, sondern es ist ein sehr, sehr ernstes und sehr, sehr schwieriges und oftmals auch sehr ärgerliches Arbeiten. Und wir halten das insofern noch ganz gut stand, weil wir ein gutes Team sind und uns auch gegenseitig den Rücken stärken. Ich möchte hier noch ganz kurz anknüpfen, es gab schon mal Gespräche mit dem ADKV, ob so ein Raum wie Liquidación Total nicht auch Teil wird vom ADKV, ob man dem sich anschließen kann. Ich weiß nicht, ob es Regeln dafür gibt, ob sowas überhaupt funktioniert. Wir haben jetzt gestern Abend noch mal intern diese Möglichkeit diskutiert, weil ich mir vorstellen kann, dass es für uns als Raum in Madrid, der sehr, sehr isoliert arbeitet, ein großer Vorteil sein kann, in irgendeiner Form sich weiterhin auch institutionell anzuschließen, weil wir mit der Stadt, so wie sie mit uns arbeitet, nicht arbeiten können. Also es gibt, jetzt höre ich auch gleich wirklich auf, es gibt so linke, hinterlistige Formen der Finanzierungsmodelle, aus dem ganz einfachen Grunde, weil man zum einen Gelder freigibt, dann aber anfängt, diese Gelder einer Subinstitution der Stadt zuzuordnen, die alles andere als unabhängig dann entscheiden, wer diese Gelder bekommt. Abgesehen davon wird man dann verpflichtet, in deren Programm mitzumachen, das auch ganz hanebüchend ist. Als wir das jetzt publik gemacht haben, haben sie jetzt diese Gelder wieder erneut umverteilt. Jetzt ist ein riesengroßes neues Kulturzentrum für uns zuständig. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Das ist der Matadero, der Schlachthof, der eine Mischung zwischen Tanz, Theater, Literatur und Ausstellungsraum ist und demnächst eben auch die private Kollektion von Arco zeigen wird. Nur damit Sie so ein bisschen die Dimensionen kennen. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war interessant.
Herzlichen Dank, Ulrich Schöttger. Die Frage, ansatzweise zu beantworten, wir haben schon einige kooptierte Mitglieder im europäischen Ausland, in Belgien und Österreich, also Salzburg, die auch den Kunstvereinspreis bekommen haben in diesem Jahr, waren auch schon kooptierte Mitglieder. Ich fürchte bloß, wir müssen uns, wenn das mehr wird, müssen wir uns umbenennen von den deutschen Kunstvereinen in die europäischen Kunstvereine. Oder wir müssen Dachverband gründen oder wir müssen öfter solche Erfahrungsaustauschforen schaffen. Ich denke, das macht ja auch schon Sinn.
Dass diese Erfahrung und Tradition, die wir hier in Deutschland haben, in anderen europäischen Ländern interessante Modelle wären, um diesen derzeitigen Strukturen von City-Marketing, City-Vergleich, Stadttourismus und so weiter etwas anderes anbieten zu können oder was dem gegenüberzustellen. Oftmals geht es auch nicht nur um die Finanzen. Also ich hätte jetzt noch ein bisschen aus unseren Finanzen vorlesen können, aber wäre es Goethe-Institut nicht gewesen, dann hätten wir sicher den Laden früher dicht gemacht. Und das war jetzt nicht viel Geld, was wir vom Goethe-Institut bekamen, aber einfach mentale Unterstützung, sodass man das Gefühl hat, dass das auch anerkannt wird, was man dort tut.